SRF 3.
Es war vorsätzliche Tötung. Die beiden Rasse von Teufeln müssen 7 und 7,5 Jahre ins Gefängnis. Besser als man meint. Die Welt hat viele Krisenherde zurzeit und trotzdem geht's der Menschheit besser als auch schon, heißt es in einem UNO-Bericht. Kämpferisch und energisch, die deutsche Kanzlerin verteidigt in einer vielbeklatschten Rede ihre Politik in der Flüchtlingskrise.
Ich möchte und ich sage, wir möchten, dass Europa diese Bewährungsprobe besteht.
Neblig und sonnig von der Wetterfront gibt's nichts Neues zu berichten. Am Mikrofon ist Daniel Hubache. Im Dezember vor 4 Jahren rasten zwei damals 18-jährige Freunde in zwei Autos dem Bielersee entlang. Mit rund 100 statt den erlaubten 50 Stundenkilometern wollte der eine den anderen überholen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Auf dem Trottoir erfasste eine Familie, der zweifache Vater kam ums Leben. Nun sind die Urteile gesprochen. Für das Gericht ist klar, die beiden lieferten sich in Teufeln ein Rennen. Für uns hat Christian Strübin den Prozess in Biel verfolgt. Ich habe ihn gefragt, wie das Gericht die über 7-jährigen Gefängnisstrafen begründet.
Also diese mehrjährigen Gefängnisstrafen sind damit begründet, dass es in beiden Fällen, also bei beiden Angeschuldigten, sich um vorsätzliche Tötung in einem Fall handelt und um versuchte vorsätzliche Tötung in mehreren Fällen, also bei der Familie und bei dem Autofahrer, der in dieses Unglück verwickelt war, noch. Das ist der Unterschied zwischen der vorsätzlichen und der fahrlässigen Tötung, da ist das Strafmaß sehr unterschiedlich.
Vor Gericht wurde lange diskutiert, ob sich die beiden Autofahrer ein Rennen geliefert hatten oder nicht. Das Gericht kam nun zum Schluss, es war ein Rennen. Weshalb?
Ja, das ist die minutiöse Abfolge einer 1,6 Kilometer langen Unglücksfahrt. Die beiden jungen Männer haben sich auf diesen 1600 Metern blockiert, sie sind aufgehockt, sie haben beschleunigt, sie haben sich angestachelt. Und da sieht das Gericht schon ein hohes Verschulden, dass sie da halt auch das Risiko sehr in Kauf genommen haben und auch deshalb mit diesen Folgen für die Familie, die da zu Schaden gekommen ist, auch das hat natürlich zu diesem Urteil geführt.
Jetzt mehrjährige Gefängnisstrafen für diese beiden 22-jährigen Männer. Wie haben Sie auf die Gerichtsentscheide reagiert?
Sehr still. Ich habe sie nur von hinten gesehen. Sie haben sehr still und ohne ein Wort zu sagen auch sehr nachdenklich reagiert auf diese Gerichtsverhandlung, die im Übrigen anerkanntermaßen sehr sorgfältig und sehr ausgewogen und sehr austariert war. Die Gerichtspräsidentin hat den beiden jungen Männern auch noch mit auf den Weg gegeben. Sie hätten jetzt noch eine Chance, die sie packen können. Es sind junge Leute, vielleicht wenn sie sich gut halten, sind sie in 5 Jahren wieder in Freiheit und haben eine Chance, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen, im Gegensatz zum Opfer, das es nicht mehr kann.
Christian Strübin aus unserer Regionalredaktion. Es geht der Menschheit insgesamt besser, als man meint. Das ist doch mal eine positive Schlagzeile. Wir kommen gleich darauf zurück, aber zuerst hat Fabian Schlurp leider noch ein paar nicht sehr gute Nachrichten zu vermelden.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft untersucht nach eigenen Angaben über 130 verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußballweltmeisterschaften in Russland und Katar. Finanzinstitute hätten die Fälle bei der Eidgenössischen Meldestelle für Geldwäscherei angegeben. Im August hatte die Bundesanwaltschaft noch etwas über 100 Verdachtsfälle gemeldet. Russland und Katar streiten ab, dass es bei der Vergabe der WM-Turniere zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Am Euro-Airport Basel-Mühlhausen werden die systematischen Grenzkontrollen wieder aufgehoben. Bei Flügen in den Schengen-Raum finden laut der Flughafenbetreiberin ab morgen nur noch stichprobenartig Ausweiskontrollen statt. Die französischen Behörden hätten die Lockerung nach dem Ende der UNO-Klimakonferenz in Paris entschieden. Passagiere, die in den Nicht-Schengen-Raum fliegen, würden wie bisher systematisch kontrolliert. An der Börse soll nicht auf steigende oder fallende Lebensmittelpreise spekuliert werden dürfen. Das fordern die Initianten der sogenannten Spekulationsstopp-Initiative. Diese Börsengeschäfte würden zu starken Preisschwankungen führen und seien mitverantwortlich dafür, dass weltweit Millionen Menschen an Hunger litten, sagten Initiativvertreter zum Start der Abstimmungskampagne in Bern. Über die Initiative wird am 28. Februar 2016 abgestimmt. Hinter dem Begehren stehen Juso, SP und Grüne sowie Hilfswerke und kirchliche Organisationen. In Jerusalem ist ein Autofahrer in eine Gruppe von Menschen an einer Bushaltestelle gefahren und hat dabei mindestens 9 Menschen verletzt. Der palästinensische Attentäter wurde nach Polizeiangaben erschossen. Seit Anfang Oktober wurden bei Anschlägen durch Palästinenser mindestens 18 Israelis getötet. Israelische Sicherheitskräfte erschossen mindestens 109 Palästinenser. Erneut ist es zu einer Konfrontation zwischen der russischen Marine und einem türkischen Schiff gekommen. Ein russisches Kriegsschiff und ein Küstenschutzboot haben im Schwarzen Meer ein Handelsschiff unter türkischer Flagge zum Abdrehen gezwungen. Dies teilt ein staatlich-russisches Ölbohrunternehmen mit. Die Konfrontation sei entstanden, als das russische Unternehmen 2 Ölbohranlagen in russische Territorialgewässer verlegt habe. Bereits gestern gab die russische Marine Warnschüsse ab. Damit wollte sie nach eigenen Angaben eine Kollision mit einem türkischen Fischerboot in der Ägäis vermeiden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.414 Punkten, minus 1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.08.22 gehandelt, der Dollar zu 98,06 Rappen.
Info 3 Abend.
Kriege, Krisen, gewaltige Migrationsströme, Terror, wo man hinblickt, die Welt scheint am Abgrund. Doch dieser Eindruck täuscht oder täuscht mindestens teilweise. Denn insgesamt geht es auf der Erde Milliarden von Menschen nicht immer schlechter, sondern immer besser. Zu diesem Schluss kommt die UNO in ihrem Bericht über die Entwicklung der Menschheit. Fredrik Steiger hat sich den Bericht angeschaut.
Am besten geht es den Menschen in Norwegen, Australien und der Schweiz, am schlechtesten jenen in Niger, Zentralafrika und Eritrea. Soweit, so erwartbar. An der Spitze und am Ende der UNO-Tabelle bewegt sich wenig, dazwischen aber verändert sich viel, vor allem wenn man die Zahlen über mehrere Jahre hinweg vergleicht. So haben sich Nationen wie Singapur, die Türkei, China oder Saudi-Arabien sehr positiv entwickelt, andere jedoch, wie Kuba, Libyen, Jamaika oder Syrien, sind regelrecht abgestürzt. Dennoch ist das Gesamtbild ein positives, ein überraschend positives. Vor allem in Asien, in Lateinamerika, aber eben auch in Afrika hat sich die Lage für Milliarden von Menschen verbessert. In manchen Ländern natürlich von einem sehr tiefen Niveau aus, aber umso markanter. Rund 2 Milliarden Menschen schafften binnen 2,5 Jahrzehnten den Sprung von einem tiefen auf ein mittleres Wohlfahrtsniveau. Interessant sind die UNO-Angaben, weil sie sich nicht nur auf das Pro-Kopf-Einkommen, also den Wohlstand, stützen. Sie messen auch Schlüsselfaktoren wie Lebenserwartung, Bildung, Gleichberechtigung der Geschlechter, menschliche Sicherheit oder die Selbstwahrnehmung von Menschen über ihr eigenes Wohlergehen. Als entscheidend für die Entwicklung bezeichnet die UNO die Arbeit. Wo die meisten arbeiten können, dort gibt es Fortschritt. Wo Arbeit fehlt, krass ungleich verteilt ist oder miserabel bezahlt wird, stagnieren Gesellschaften. Von den 3,2 Milliarden Menschen, die weltweit eine Stelle haben, ist jeder und jede Vierte ein Working Poor, muss pro Tag mit weniger als $2 auskommen. Dazu kommt eine riesige Zahl von Menschen, vornehmlich Frauen, die eine Arbeit haben, allerdings eine unbezahlte. Die UNO fordert deshalb mit Nachdruck, dass Regierungen die Arbeitsmarktpolitik zur Priorität erheben. Es dürfe nicht sein, dass die Globalisierung die Welt zum Bonanza für Hochqualifizierte mache, aber die übrigen stellenlos blieben oder nicht von ihrer Arbeit leben könnten. Denn dann wären die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte akut in Gefahr.
Info 3 Abend.
10 Jahre lang wurde Angela Merkel vorgeworfen, sie fahre nur auf Sicht, regiere, indem sie nur reagiere auf das, was passiert. Seit der Flüchtlingskrise aber ist Angela Merkel eine andere. Sie hielt heute eine kämpferische und engagierte Rede, verteidigte ihr «Wir schaffen das» Credo zur Flüchtlingspolitik und begeisterte damit ihre CDU-Parteifreunde. Peter Vögeli berichtet.
Angela Merkel musste Dampf ablassen. Sie sprach ungewöhnlich leidenschaftlich und schien die CDU-Delegierten geradezu aufrütteln zu wollen.
Wie kann sie sagen, wir schaffen es? Und ich antworte Ihnen, ich kann das sagen, weil es zur Identität unseres Landes gehört, Größtes zu leisten. Aus Trümmern ein Land des Wirtschaftswunders zu schaffen. Und mehr noch, weil es gerade auch uns als christliche Demokraten doch in unserem Wesen und unserem Kern ausmacht, dass wir bereit sind zu zeigen, was in uns steckt.
Es könne doch nicht sein, dass man in 10 Jahren auf den Spätsommer des Jahres 2015 zurückschaue.
Und dann würden wir feststellen, dass wir uns nicht mal 4 Monate Zeit gelassen haben, um eine solche Aufgabe zu bewältigen und vorher schon die Flinte ins Korn geworfen hätten.
Andere Generationen hätten Jahrzehnte auf die Wiedervereinigung gewartet. Deutschland als Exportnation profitiere von der Globalisierung wie kaum ein anderes Land.
Und so wie wir vom Euro profitieren und viel Wirtschaftskraft geschöpft haben, so ist Schengen für uns lebenswichtig und deshalb lohnt es sich, sich für diese Ziele einzusetzen.
Aber es ging Merkel nicht nur um die Wirtschaft. Als 10.000 Flüchtlinge aus Ungarn Richtung Deutschland und Österreich aufgebrochen seien, habe es keine Alternative zur Hilfe gegeben.
Ich sage, dies war und nicht mehr und nicht weniger als ein humanitärer Imperativ.
Merkel pochte auf das Christlich, auf das C im Namen der CDU, auf die Würde des Menschen.
Mit diesem Gründungsimpuls von der Würde des Menschen, der sich auch in unserem Grundgesetz wiederfindet, ist uns etwas ganz Unvorstellbares gelungen, nämlich Klassen und Schichten zu überwinden.
Ihre Politik sei nichts anderes als die Umsetzung der Grundwerte der CDU. Es gehe um mehr als um die logistische Versorgung von 200.000 Flüchtlingen, die seit September die deutschen Grenzen überquert haben, gestand sie ein. Es gehe um Ängste, um die Frage:
Werden wir nach dieser Flüchtlingsbewegung von so vielen Menschen aus einem so anderen Kulturkreis als dem unseren noch das Deutschland sein, das wir kennen?
Und Merkel gab selbst die Antwort: Deutschland werde noch stärker sein als zuvor.
Deutschland hat sich in den letzten 25 Jahren seit der deutschen Einheit und in den 10 Jahren unserer Regierungsverantwortung mehr und schneller verändert, als viele es für möglich gehalten und uns zugetraut hätten. Fast überall und fast jeder Hinsicht. Aber es ist immer noch und heute noch mehr unser Land. Unsere Identität, unsere Sprache, unsere Kultur, die sind ja nicht schwächer geworden, sondern stärker.
Klar, hinter Merkel stellten sich auch Finanzminister Wolfgang Schäuble und Innenminister Thomas de Maizière.
Peter Vöckerli hat der Kanzlerin bei ihrer Rede am CDU-Parteitag zugehört. So viel vom Info 3, das tägliche News-Update am Mittag und am Vorabend. Online gibt es uns unter srf.ch/news. Verantwortlich Thomas Fuchs und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.